Ja, willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Co-Podcaster heute ist Matthias Mehldau, aka Wetterfrosch. Und
Hallo
hier,
Markus.
hallo. Ja, wir dachten, wir können ja mal auch mal mit der neuen Technik, die wir hier haben, einen möglichst wöchentlichen Überblick über die Themen der vergangenen Woche als Podcast bereitstellen, und das probieren wir einfach mal aus.
Genau, und ich probiere die Rolle des Tombola-Losens, welche Themen wir alle so hatten, jetzt mal in mehr oder weniger geplanter Reihenfolge anzusprechen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Gestern wurdest du gewählt in den Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg vom Berliner Parlament einstimmig. Was ist dieser Medienrat? Was tut der erstmal?
Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg ist so eine, ja, Institution öffentlichen Rechts des Landes Berlin und des Landes Brandenburg, und die vergeben unter anderem Sendefrequenzen. Also die sind dafür zuständig zu entscheiden, welche Radiosender hier zu empfangen sind, aber auch welche Fernsehsender ins Kabelnetz kommen. Darüber hinaus ist die Medienanstalt zuständig für die Medienausbildung und Förderung von Medienkompetenz und betreibt unter anderem den offenen Kanal, der jetzt Alex Festival TV oder so heißt. Und der Medienrat wiederum ist das Kontrollgremium. Im Medienrat sitzen 7 Personen drin. Die Vorsitzende ist die ehemalige Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach, und weitere jeweils 3 Leute werden vom Landtag in Brandenburg und vom Abgeordnetenhaus Berlin da reingewählt, und ich bin jetzt als Nachrücker quasi für einen frei gewordenen Platz gestern da reingewählt worden und darf halt zukünftig mit den anderen 6 Personen die Medienanstalt kontrollieren und entscheiden, ja, oder mitentscheiden, welche Radiosender zugelassen werden, welche Fernsehsender und wohin Gelder im Bereich Förderung von Medienkompetenz hinfließen. Und was das alles so bedeutet, das wird die Zukunft mal zeigen. Es gibt wohl 8 bis 10 Treffen im Jahr von diesem Medienrat, also in der Regel so alle 1 bis 1,5 Monate. Und da kriegt man dann wohl vorher, 2 Wochen vorher, eine ganze Menge Papier, so als Beschlussvorlagen. Die muss man dann durcharbeiten. Und manchmal kriegt man die auch nur wenige Tage vorher. Das sind dann die Papiere, wo man besonders drauf schauen sollte, wie man das aus der Politik kennt.
Da
Aber
hast du dich
das,
schon ein bisschen schlau gemacht.
ja, das ist, glaube ich, überall so üblich. Also wenn etwas kurzfristig kommt, dann sind das meistens die Sachen, die eher so zum Durchrutschen sind. Und wenn man so ein bisschen politische Erfahrung hat, weiß man, das sind die Sachen, wo man dann genauer drauf schauen
Alles
sollte.
klar. Also Frequenzvergabe und Förderung von ja, medienkompetenzfördernden Maßnahmen, Programmangeboten. Ich hatte den Medienrat bislang immer nur kennengelernt als die freien Radios, die es ja in einigen Bundesländern gibt, in Berlin nicht, irgendwie sich immer wieder an das Gremium wandten, um eine eigene Frequenz zu bekommen, die es dann auch vielleicht mal zeitweilig gab. Hast du irgendwie eine gewisse Programmatik, wo du jetzt sagst, in die und die Richtung willst du etwas bewegen?
Ja, auf jeden Fall. Also, naja, als Nichtbesitzer eines Fernsehers und eines Radios interessiert mich natürlich schon die kulturelle und mediale Vielfalt, aber das ist jetzt nicht mein Kernprojekt quasi im Medienrat zu entscheiden, was im Radio kommt. Natürlich wünsche ich mir, dass da auch mehr Interessen von eher jüngerem Publikum abgebildet wird im
Na, es geht ja nicht
Radioprogramm.
ums Programm in dem Sinne, sondern nur um, wer kann senden
Ja,
und.
doch, aber da geht es auch ums Programm. Also du kannst ja entscheiden quasi, welche Radiosender mit welchem Konzept genommen werden. Und das ist halt die Frage, möchte man 10 verschiedene Radios haben, die die Hits der letzten 30 Jahre, also dieselben 50 immer abspielen, oder möchte man da ein bisschen mehr Programmvielfalt haben? Aber ich sehe da vor allen Dingen meine Aufgabe drin, erstmal den Medienrat deutlich zu verjüngern. Also ich habe noch keine grauen Haare. Ich werde auch wahrscheinlich allein dadurch, dass ich da drin bin, den Altersdurchschnitt um gefühlt 10 Jahre senken, mindestens. Und eine digitale Perspektive da reinbringen. Also und halt quasi diejenigen in diesem Medienrat vertreten, die ein ganz anderes Mediennutzungsverhalten haben als quasi der klassische Medienkonsument, der bisher immer berücksichtigt worden ist. Und ansonsten möchte ich halt auch meine digitale Kompetenz und Erfahrung einbringen, um zu schauen, schauen, wohin gehen jetzt diese ganzen Gelder für Medienförderung, und sind die da überhaupt gut aufgehoben oder sollte man die Gelder nicht besser verwenden? Und was ich mir so als mittelfristiges Ziel mal vorgenommen habe, ist halt so Ideen, die wir immer so ein bisschen lose hatten in den letzten Jahren, dort einzubringen, nämlich wie schafft man es, Medienprojekte, Netzprojekte zu fördern. Da hat man ja sehr oft die Situation, dass es halt erstmal kein Geschäftsmodell gibt, aber viele Ideen und oftmals fehlt es an sehr kleinen Beträgen, um mal etwas zu investieren, um mal Technik anzuschaffen oder um mal über eine Art Stipendium sich mal 3-4 Monate mit einer Sache beschäftigen zu können. Und dafür gibt es eigentlich am Standort Berlin noch gar keine Möglichkeiten. Es gibt bei der Investitionsbank Berlin Möglichkeiten, quasi Geschäftsmodelle fördern zu lassen, aber das hat alles immer sofort zum kommerziellen Hintergrund. Und viele Sachen, die innovativ sind, haben vielleicht erstmal unmittelbar keinen kommerziellen Hintergrund, aber könnten so eine Art Förderung gebrauchen. Also es gibt da so ein paar nette Beispiele aus dem Ausland. Also in den USA gibt es Plattformen wie SpotUS, die halt quasi Crowdfunding machen für Journalismus, wo man halt Geld sammeln kann, um Hintergrundrecherchen zu machen. Oder in den Niederlanden gibt es die Digital Pioneers. Dort bekommen Netzprojekte, ich glaube, 15.000 Euro. Bis zu, ich weiß gar nicht, 10 oder 15 Stück im Jahr werden da quasi nicht verlost, sondern von einer Jury ausgesucht. Und ich glaube, mit so 10.000 oder 15.000 Euro kann man echt eine ganze Menge machen und könnte man eine ganze Menge innovative Projekte mal hier am Standort fördern. Mhm. Also das sind so Ideen, die ich da mal so einbringen möchte in die Berliner Medienpolitik.
Also auch erstmal ein Blick auf die Fördergelder, wo geht das hin und dass das an viele kleinere Dinge eher geht, anstatt an wenige große?
Ja, das natürlich, aber auch, dass es halt nicht immer nur in die klassischen alten Medienmodelle, die noch irgendwie aus dem Rundfunkzeitalter kommt, geht, sondern auch mal in Richtung Digitalisierung und Internet. Ja.
Vielleicht schon mal ein Thema weitergehen, das schießt ja auch nahtlos mit an. Die ARD hat jetzt nochmal bestätigt, dass nach Rundfunkstaatsvertrag jetzt 10.000 Videos oder so wieder depubliziert wurden, die im Internet übers Internet bereitgestellt wurden und ja jetzt eben gelöscht werden müssen, weil ja der Wettbewerb von EU-Seiten ja irgendwie dementsprechend fair gestaltet werden sollen, dass auch private Sender ja nicht so einen großen Nachteil gegenüber Öffentlich-Rechtlichen stehen sollen, die ja bei uns irgendwie überproportional gefördert werden. Kannst du da vom Medienrat auf diese Sachen Rundfunkstaatsvertrag einen Einfluss nehmen?
Nee. Das, also der Medienrat ist quasi eher für die Kontrolle des privaten Rundfunks zuständig und das ist nicht der Rundfunkrat oder so, also nicht zur Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks da. Ja, das ist halt leicht anders. Also auch, ich war diese Woche zur Vorstellung bei allen 5 Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus und kriegte da auch immer Fragen gestellt von den Abgeordneten. Man hatte das Gefühl, keiner weiß so recht, worum es überhaupt beim Medienrat geht, weil die Fragen gingen alle in Richtung meine Meinung zum Jugendmedienschutzstaatsvertrag, meine Meinung zu Open Source Lobbying, meine Meinung zu irgendwie Qualitätsjournalismus oder Staatspferde beim Rundfunk. Lustigerweise kriegte ich nur bei der CDU eine Frage zum Medienrat an sich gestellt. Ja, also die ARD hat diese Woche angefangen oder zumindest verkündet, dass sie seit einiger Zeit schon dran sind, aus ihren Archiven, wo 100.000 Dokumente irgendwie online stehen sollen, mehrere 10.000 zu löschen auf Basis des Rundfunkänderungsstaatsvertrages, der halt festlegt, dass halt die meisten Sachen höchstens 7 Tage im Netz bleiben dürfen. Ausnahmen gibt's da natürlich. Und damit wurde halt mal offensichtlich, was eigentlich immer so in der Debatte thematisiert wurde, womit man nie was plastisch anfangen konnte. Also es war immer klar, die 7-Tage-Regelung kommt und so weiter. Es gibt zwar immer noch Ausnahmen für bestimmte Angebote wie die Tagesschau, aber es geht nicht mehr so weiter. Und durch die Löschaktion jetzt ist es halt vielen bewusst geworden, dass das jetzt gerade richtige Realität ist.
Ja, man sieht es ja auch schon, wenn man sich durch die Mediatheken durchklickt, Suchergebnisse findet, teilweise auch eben so einen langen Text, hier war mal was und das können wir jetzt nicht mehr zeigen wegen Rundfunkmedienstaatsvertrag. Also so, aber auch nur selten so richtig, ja eben bewusst plastisch wurde das nicht. Und ja, wie kann das weitergehen? Also
ja, das ist, nicht, oder? Das ist total absurd. Also diese Regelung ist halt kürzlich eingeführt, also ist eingeführt worden, um halt quasi Verlegerinteressen zu vertreten und aus Sicht Nutzern ist das überhaupt nicht akzeptabel. Und man muss sich aber vorstellen, wir bezahlen dafür, dass diese Inhalte erstellt werden. Und dafür wollen wir darauf auch zugreifen können. Und nicht nur 7 Tage, nachdem etwas ausgesendet wurde, sondern das liegt ja in den Archiven. Und wir müssen die Archive eigentlich öffnen. Wir müssen das frei zugänglich machen. Wir müssen das im Optimalfall auch frei lizenzieren, sodass wir als diejenigen, die das bezahlt haben, das auch remixen können, weiter nutzen können. Und das soll selbstverständlich in offenen Formaten auch bereitgestellt werden und nicht hinter irgendwelche DRM-Schranken, Kopierschutzschranken irgendwie versteckt werden.
Ja, Kopierschutzschranken habe ich ja so noch nicht erlebt, aber
ja, das, wenn die Entwicklungen weitergehen, dann werden aber auch irgendwann die Öffentlich-Rechtlichen dazu verdonnert, irgendwie Kopierschutzmaßnahmen zu verwenden.
Genau, also eigentlich ist ja unsere Stoßrichtung lieber zu sagen, das kommt dann auch noch unter freie Lizenzen oder am liebsten noch ein bisschen mehr Material zu haben, als irgendwie tatsächlich ausgestrahlt wird, wenn schon angefertigt wurde. Aber bewegt sich da was? Gibt es da Gespräche, über die du berichten kannst?
Noch nichts Konkretes so, aber es gibt mittlerweile vermehrt Anfragen von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die sich über Creative Commons aufklären lassen wollen. Und wir sagen eigentlich schon seit Jahren, seitdem diese Diskussion angefangen hat, Creative Commons Lizenzen sind für eigene Inhalte der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eigentlich eine super Lösung. Selbst wenn sie dann nach 7 Tagen alles löschen müssen, hat man auf Basis einer Creative Commons Lizenz immer noch die Möglichkeit, Backups zu machen, öffentliche Archive, beispielsweise an Universitäten, die dann quasi diese Inhalte weiterhin der Bevölkerung bereitstellen können.
Das wäre auf jeden Fall ein guter Kompromiss.
Ja, so. Also mal schauen, was dabei herauskommt. So öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind mit Behörden vergleichbar. Da mahlen die Mühlen relativ langsam. Die Rechtsabteilungen haben in der Regel erstmal auch große Bedenken gegen andere Formen von Lizenzierung. Und da muss man erstmal Widerstände abbauen und Menschen überzeugen. Aber ich glaube jetzt dadurch, dass halt dieser Rundfunkänderungsstärkungsvertrag mit dieser Regelung in Kraft ist, ist auf einmal das Bewusstsein da, dass man jetzt mal über Alternativen nachdenken müsste, weil die Anstalten versuchen ja auch irgendwie ihre Akzeptanz in der Bevölkerung irgendwie noch zu erhalten. Viele sind ja ein bisschen angenervt davon, dass sie GEZ-Gebühren zahlen müssen und wie die GEZ arbeitet, und da kann man halt schon ein bisschen dafür erwarten, dass die Anstalten sich ein bisschen bewegen und ein bisschen mehr durch eine Öffnung für ihre Akzeptanz werben.
Ja, dann warst du ja diese Woche noch mit Constanze Kurz vom Chaos Computer Club bei der SPD-Netzwerkern drüben im Bundestag. Was hatten die mit euch im Schilde geführt?
Das Netzwerk Berlin ist einer der 3 Flügel innerhalb der SPD-Fraktion, so quasi.
Welche gibt es noch?
Es gibt den Seeheimer Kreis, der eher rechts angesiedelt ist, und es gibt die Linken, die links angesiedelt sind. Und die Netzwerker verstanden sich immer als die jungen, pragmatischen, quasi, im Volksmund Schröder-Jünger genannt, okay. Die halt quasi so einen Mittelflügel schaffen wollten. Und die hatten eine Jahrestagung. Und da waren Constanze und ich eingeladen, moderiert von Robin Meyer-Lucht von kata.info und mit einer SPD-Abgeordneten, deren Namen ich wieder vergessen habe, weil sie nachher kurzfristig eingesprungen ist, über Internet, Fluch oder Segen für die Demokratie zu diskutieren. Und ja, da gab es einen Livestream von, der wohl nicht so ganz gut geklappt hat. Und die Diskussion war eigentlich relativ ernüchternd. Also am Anfang gab es zum Beispiel fragte dann Robin Meyer-Lucht so mal verschiedene Positionen ab und fragte halt, wer ist denn hier mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag einverstanden, und keiner hob die Hand und so weiter. Und für wen sei das Internet ein Fluch? Also da hob auch keiner die Hand. Und dann kam eigentlich immer das, was man jedes Mal, oder was ich zumindest jedes Mal erlebe, wenn ich in letzter Zeit von SPD-Abgeordneten eingeladen wurde. Am Anfang sind immer alle dafür, Internet ist toll, Internet ist super, man muss die Freiheit und Offenheit erhalten, aber dann kommt es ganz schnell zum Aber. Und auch in dieser Diskussionsrunde war das so, also nachdem Konstanze und ich so ja, relativ diplomatisch ihnen erklärt hatten, was sie alles falsch gemacht haben in letzter Zeit und dass es ja doch noch irgendwie die Chance geben würde, dass sie mal irgendwann aufwachen und mal eine gute Netzpolitik machen, meldeten sich dann auch die Abgeordneten zu Wort und da war immer dieses Aber sehr deutlich zu hören. Also keiner stand auf und redete über die Chancen, sondern alle redeten nur darüber, dass das im Internet alles ganz schlecht sei, dass man die Jugend vor Pornografie schützen müsste, dass man halt eigentlich auch sperren müsste und so weiter. Also das hörte eigentlich gar nicht auf und wir sind da ziemlich ernüchtert rausgegangen. Also nicht, dass wir die Hoffnung hatten oder dass wir groß erwartet hatten, dass die jetzt alle total begeistert sind von dem, was wir sagen. Aber wir haben ihnen da schon versucht, ins Gewissen zu reden, dass es mal notwendig und sinnvoll für die SPD sei, wenn sie Köpfe hätte, die für Netzpolitik stehen, wenn halt quasi mal die ganze Partei hinter diesen Themen stehen würde und wenn es vielleicht auch mal in der Chefetage ankommen würde, dass die sich mal dafür einsetzen würden für Bürgerrechte im digitalen Raum. Und es war halt danach offensichtlich, naja, das wird so nix. Also das, ich will nicht sagen, dass es hoffnungslos ist. Ne? Das ist wahrscheinlich auch nur ein Spiegelbild, was sich in allen Parteien abbildet sozusagen. Es gibt ein paar junge, dynamische, progressive junge Leute und der ganze Rest ist halt ein bisschen älter und noch in der alten Medienwelt verhaftet und geht auch mit den alten Denkmodellen dran, dass es doch alles so funktionieren muss, wie auch damals in der klassischen Medienwelt mit Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften und Sachen auf den Index setzen können und so weiter.
Aber also klingt ja nicht so, als ob da einzelne Politiker, die, wenn sie jetzt aufstehen würden und dort eine relativ strikte Position vertreten würden, da großartig helfen würden, wenn sie keinen Rückhalt in der Fraktion hätten. Also ich meine, den Taus hatte die SPD ja gehabt, nachdem er jetzt ja unglücklich ausgeschieden wurde. Das war ja noch so einer, wo ich sagen würde, der hat schon einiges verstanden und auch Rückgrat für die Position entwickelt. Aber er stand eigentlich auch immer relativ isoliert in der Fraktion da, war so mein Eindruck.
Ja, jetzt haben sie halt Junge wie Lars Klingbeil und Björn Böning, der zwar jetzt nicht in der Fraktion sitzt, aber im Parteivorstand, die halt ja quasi aus unserer Generation kommen und da motiviert sind und was tun wollen. Und ich glaube aber, das größte Problem für die SPD ist immer noch Martin Dörrmann. Martin Dörrmann hat sich beliebt und bekannt gemacht in der ganzen Zensursula-Diskussion, dass er halt damals sehr lange bis eigentlich kurz vor der Entscheidung für das Zugangserschwerungsgesetz immer als der Chefverhandler auf SPD-Seiten war und eigentlich auch immer so quasi uns signalisiert hat, er hat alles unter Kontrolle, wir sollen uns auf ihn verlassen und er macht schon das Richtige und er ist einer von den Guten. Ja, und hat eigentlich so quasi das ganze Zugangserschwerungsgesetz durchgepeitscht. Und das ist ja jetzt nicht mehr so der Fall, dass das so die allgemeine Leitlinie ist. Die SPD hat da ja eine 180-Grad-Wendung gemacht. Sie sagt jetzt eigentlich immer mea culpa und naja, war nicht so ernst gemeint. Na gut, also war schon ernst gemeint, aber sie haben Fehler gemacht. Das muss man ja auch zugestehen, dass sie das sagen. Aber Martin Dörrmann ist halt für viele eigentlich als Ansprechpartner oder als verlässlicher Ansprechpartner verbrannt. Und deswegen wundert man sich auch noch, dass er immer noch eine so herausragende Rolle hat, dass er immer noch irgendwie, ich glaube, er ist jetzt zum stellvertretenden Vorsitzenden der Enquete-Kommission ernannt worden. Und das ist natürlich für viele außerhalb der SPD, naja, so ein No-Go. Ja, also da hätte man, ja, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, na gut, von außen kann man es immer so sehr einfach sagen, ist aber trotzdem vielleicht sinnvoller gewesen, da jemand anderes hinzusetzen an so entscheidenden Positionen, der halt mal für eine neue SPD steht und nicht für einen, der halt quasi jetzt immer noch rumrennt und erklärt, war doch immer einer der Guten und eigentlich hat er doch alles richtig gemacht beim Zugangserschwerungsgesetz. Was halt so quasi, naja, das der große Albtraum der SPD Netzpolitik in den letzten Jahren.
Wie weit erkennt denn Dörrmann sozusagen ein oder gesteht er ein, dass er Fehler gemacht hat? Oder ist das eher nur der Rest der Fraktion, der das sagt?
Ja, ein bisschen schwierig. Also er sagt jetzt mittlerweile auch, er hat Fehler gemacht und so weiter, aber man sieht ja seine ganzen Aussagen im Netz, so, die er irgendwie im letzten Jahr getätigt hat. Und da ist es halt so ein bisschen nicht so ganz glaubwürdig, dass er immer noch rumrennt und nicht deutlich genug Entschuldigung sagt und er hat einen Fehler gemacht, sondern immer noch versucht, irgendwie so ein bisschen Geschichtskittung zu betreiben.
Schön reden. Ja. Aber damit kann man ja auch jetzt wieder wunderbar zum nächsten Thema Jugendmedienschutzstaatsvertrag kommen, wo es ja eigentlich letztlich auch mal immer mal wieder um Netzsperren mehr oder weniger geht, in der Diskussion kommt. Ja, nein, vielleicht. Mal wollen sie eine Änderung machen, dann doch nicht. Und dass es jetzt in letzter Minute da nochmal weitere Änderungen an der Änderung geschehen, ist jetzt ja auch nicht ausgeschlossen. Die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz irgendwie plant für den 30. April eine Präsentation irgendwie der nächsten Version. Und irgendwie will man da auch ein bisschen die Provider mit ins Boot holen.
Ja, das ist mal wieder der übliche Weg. Also der Jugendmedienschutzstaatsvertrag wird ja schon so die ganze Zeit immer dafür kritisiert, dass es eigentlich alles so hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, dass es nicht wirklich einen offenen Dialog dafür gibt und dass da halt einige Regelungen drin sind, die relativ gefährlich sind. Also der Arbeitskreis Zensur ist halt der Meinung, da stehen explizit Sachen drin, die Netzsperren für jugendgefährdende Inhalte zulassen. Ein weiteres Problem ist natürlich so die Labelung von Inhalten oder so, was halt quasi auch durch schlechte Formulierungen zu einer mittelfristigen Zwangslabelung führen kann. Das heißt, dass man dann nur noch so als Jugendlicher Zugriff hat auf Sachen, die halt eindeutig mit einer Alterskennzeichnung gelabelt sind, was zu Problemen führt in allem, was so User-Generated Content ist, bis hin zu Wikipedia. und was halt eher so in die Richtung geht, dass man dann wieder so ein Kabelnetz aufbaut für Internetinhalte. Und die berühmten Sendezeiten sind natürlich so ein Problem. Und der Arbeitskreis Zensur hat halt jetzt nach der Sitzung der Ministerpräsidenten der Länder, ich glaube, das war vorgestern, dazu aufgerufen, die Provider mal zu fragen, was denn ihre Meinung ist, um nochmal so ein bisschen öffentlichen Druck der Kunden auf die Provider auszuüben und die zu öffentlichen Stellungnahmen zu verpflichten, damit die halt nicht im Hintergrund wie beim Zugangserschwerungsgesetz mit dem Ministerpräsidenten da irgendwas abdealen können.
Also schreibt am besten euren Providern, wie stehen sie zum Jugendmedienschutzstaatsvertrag oder auch zu der möglichen Einführung von Netzsperren dadurch, werden sie sich dafür dagegen positionieren, sind ja eigentlich Fragen, die jetzt aufkommen müssen.
Genau, also man kann sich auch an seine Landtagsabgeordneten wenden. Der Jugendmedienschutzstaatsvertrag soll am 10. Juni von dem Ministerpräsidenten unterzeichnet werden und muss halt durch alle noch durch alle Landtage durchgehen. Da gibt es jetzt gerade auch überall Anhörungen und es reicht eigentlich ein Bundesland, was sagt Njet.
Da hat ja Berlin schon mal als im Parlament auch, also im Abgeordnetenhaus von Berlin, zumindest die Art und Weise der Geheimniskrämerei und wie das Ding entwickelt wurde, zumindest gerügt.
Ja, aber das war halt, morgens hatte irgendwie der Berliner Senat irgendwie zugestimmt und oder einen Tag vorher und am nächsten Tag gab es eine Anhörung und das ist dann immer die Frage, wird dann die rot-rote Koalition hier quasi gegen ihre eigene Regierung, ihre eigenen Regierungsmitglieder stimmen? Ja. Und werden sie da irgendwie quasi aufrecht stehen oder wird es halt wie immer so sein, dass...
Ja, aber ich meine, da sind wir doch bei dem Thema, was wir vorher hatten. Irgendwie die SPD sagt, sie will jetzt eigentlich sowas nicht nochmal zulassen und genau beim Jugendmedienschutzvertrag droht es. Und wir sehen jetzt da eigentlich auch keinen Player in der SPD, der da groß sagt, irgendwie hier müssen wir irgendwie aufpassen, dass das da nicht reinkommt, oder?
Ja, wäre natürlich schön, wenn es da welche geben würde. Sagen natürlich alle, dass sie hinter den Kulissen arbeiten, ne? Aber man muss halt auch erkennen, federführend ist halt Rheinland-Pfalz oder die rheinland-pfälzische Staatskanzlei und das ist ein SPD-regiertes Land. Also eigentlich hätte die SPD in Rheinland-Pfalz die große Chance zu sagen, wir wollen das nicht.
Also dann kann man ja wirklich jetzt bei der SPD dran messen, ob ihre Aussage, wir widmen uns jetzt irgendwie wirklich diesen Themen, gehen das ernsthaft an und lassen sowas nicht nochmal kommen, mit diesem Jugendmedienschutzstaatsvertrag steht oder fällt. So.
Ja, aber ja, also lassen wir uns mal überraschen. Ich bin ja immer ein bisschen pessimistisch, aber ich habe immer noch ein bisschen Resthoffnung, dass man das vielleicht noch aufhalten kann.
Ja, befürchten wir das Schlimmste, hoffen wir das Beste. Genau, nächstes Thema, vielleicht nochmal die Verdi, macht nächste Woche eine Pressekonferenz am Tag des geistigen Eigentums, am Montag. Zusammen mit wem?
Mit den Lobbyverbänden der Musikindustrie, der Filmindustrie, dem Börsenverband des deutschen Buchhandels und den Drehbuchautoren.
Und die Einladung klang jetzt so, als würde da eine kritische Auseinandersetzung oder eher ein Schulterschluss?
Ja, just, also die Einladung klang so, als ob man gemeinsam irgendwie ein internationales Bündnis, was auch in vielen anderen Ländern, wie in Großbritannien quasi zum Schutz des Urheberrechts eingegangen wurde, jetzt auf deutsche Ebene hiefen. Es ist alles so ein bisschen unklar. Ich habe ein paar Inside-Details, aber wo ich nicht weiß, ob ich die, also die sollte ich vielleicht besser nicht erklären. Aber ja, es gab ein bisschen Protest jetzt im Vorfeld der Pressekonferenz am Montag im Netz und das hat doch bei Verdi einige aufgerüttelt, weil anscheinend wussten da viele nichts von dieser Pressekonferenz bei ihnen im Hause.
Das klingt ja auch nach linker Hand, rechter Hand.
Genau, also gerade just in diesem Moment habe ich hier, ich habe heute verschiedene Fragen an Verdi geschickt. Just in diesem Moment habe ich eine Antwort bekommen, aber
Ui.
die ist recht ausführlich. Ja, die poste ich eigentlich gleich auf Netzpolitik.
Dann können wir gespannt sein.
Ja.
Ich glaube auch, dass da sozusagen der Aufschrei erstmal ein bisschen verfrüht war und dachte mir auch schon sowas, dass da vielleicht einer gerade ein bisschen freidreht. Aber es ist natürlich auch schon gefährlich, Verdi als Vertreter dann vielleicht auch von Journalisten und so weiter da und Kulturschaffenden eben das Heft ergreift dafür, ja, fragwürdige, netzfreiheitliche Dinge zuzustimmen. Ja, nächstes Thema, weil es so schön war, Google, aber jetzt irgendwie nicht so viel über dieses WLAN-Thema, das ist ja auch ein bisschen fragwürdig, die Daten sind ja eh schon im Äther. Google hat diese Woche einen interessanten Move gemacht, nämlich dargestellt, aus welchen Ländern wie viele Löschanfragen für Google-Ergebnisse kommen. Also wo Behörden eines Landes sagen, diese Seite möchten wir nicht, dass sie in den Google-Suchergebnissen auftaucht. Irgendwie aus Deutschland ist ja irgendwie Krautschan oder Rotten.com, wo so fragwürdige Internetinhalte gelistet sind, also die jetzt eher ans Geschmacklose gehen, nicht in den Google-Suchergebnissen drin und noch vieles andere. Platz 2, oder? Wie kommt es, dass Deutschland sozusagen mit 190 Anfragen so viele Dinge aus dem Google-Index haben will, nur Brasilien ist davor.
Ja, Brasilien ist wahrscheinlich Vorreiter, weil Orkut, das Social Network von Google in Brasilien total groß ist. Ja, und in Deutschland gibt es halt wahrscheinlich all die üblichen Sachen wie rechtsradikale Inhalte, Holocaust-Leugnung oder sonstige Sachen, die auf Basis von Jugendschutzgesetzen in Deutschland nicht zugänglich sein sollen. Also es ist ja erstmal nett und die Visualisierung ist ja auch ganz nett, dass Google quasi so ein bisschen mehr transparent macht, was an Löschanfragen kommen, aber es ist noch nicht so die wirklich die großmögliche Transparenz. Also es wäre natürlich schön, wenn man mal wirklich nachvollziehen könnte, was kam da wirklich, anstatt irgendwie einfach nur ein paar Zahlen und ein paar Balken auf so einer Karte zu sehen. Aber die Visualisierung ist eigentlich ganz nett.
Na, da gibt es ja am Ende von einer Google-Suchanfrage, wenn man jetzt was gesucht,
Ja,
was
Chilling
tatsächlich wurde,
Effects.
Chilling Effects, genau, das war vom MIT Mitte
Ja, irgendwie Berkman
gefördert.
Center oder so. Oder Harvard University Projekt.
Genau, aber da, wenn man da draufklickt, steht da eigentlich auch noch nicht mal, von welcher deutschen Behörde irgendwie der Request kam. Also, dass Google da sozusagen auf irgendwie universitäre Hilfe sich stützt, um das transparent zu machen, finde ich ja auch. Also besser als nichts, aber.
Ja, ich glaube, das ist noch nicht mal wirklich eine Google-unterstützte Sache, sondern es ist einfach ein Projekt aus dem Umfeld des Berkman Centers an der Harvard Law School, die halt quasi da Transparenz reinbringen in diese Löschvorhaben.
Aber immerhin verlinkt Google genau diese Seiten
Ja,
entsprechend auf den
also ich
Ergebnisseiten.
weiß nicht, ob da jetzt Geld fließt oder sonst irgendwie.
Genau. Dann gab es noch eine kleine erwähnenswerte Sache aus der realen Politik, Polizeigesetzgebung in Rheinland-Pfalz. SPD hatten wir mal wieder. Wurde jetzt Online-Durchsuchung, also sozusagen ein Entwurf vom Landeskabinett, glaube ich, verabschiedet, was die Online-Durchsuchung, die Quellentelekommunikationsüberwachung, also das Abfangen von Internettelefonie, ist da so der Hauptgegenstand.
Und
Und die
Rasterfahndung.
Rasterfahndung und auch das Unterbrechen von Telefonaten zur Gefahrenabwehr und so weiter beschlossen hat. Das geht da einfach gnadenlos weiter mit der SPD, oder?
Ja, also da fragt man sich halt, was unterscheidet jetzt irgendwie so ein SPD-geführtes Land von einem CDU-geführten Land? Also eigentlich ist da keinerlei Unterscheidung. Also digitale Bürgerrechte werden abgebaut von beiden Parteien geführten Ländern. Und das ist jetzt nicht so quasi der Versuch der SPD, ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber der CDU zu bekommen, sondern einfach so, wir kopieren mal alles, was die Schwarzen machen.
Ja, also die SPD kommt heute nicht gut weg, aber ich glaube...
Ja, aber wir haben noch Hoffnung, also sie kann sich ein bisschen mehr bemühen, sie muss es nur wollen.
Sozusagen, sie können es immer nur besser machen, wenn es noch schlimmer ist. Stimmt natürlich auch. Schauen wir doch nochmal auf das Lieblingsthema zurück. Letzte Woche fand die Republika statt. Zahlreiche Leute aus zahlreichen Ländern kamen hierher. Wir hatten noch Gelegenheit, mit vielen Leuten Podcasts zu machen, die in den nächsten Tagen online kommen. Und was sagst du als Veranstalter? Mal so kurze Bilanz. Du hast das Programm ja auch sehr mit zu verantworten.
Ja, alles super gelaufen. Also hätten wir jetzt nicht so gedacht, dass das eigentlich so die größte und zugleich die entspannteste Republika wird. Ich bin auch zeitgleich jeden Tag gesünder geworden, weil ich irgendwie so eine komische Erkältung irgendwie eine Woche vorher bekommen habe, die mich lahmgelegt hatte. Aber es war ein sehr internationales Programm. Das Feedback ist überwältigend. Natürlich gibt es dann diejenigen, die sagen, früher war alles besser, aber im Großen und Ganzen sind alle zufrieden mit dem, wie die Republika sich weiterentwickelt hat. Das Medieninteresse war riesig und der schöne Nebeneffekt ist, dass so vor allem zwei meiner Lieblingsthemen dadurch viel mediale Aufmerksamkeit bekommen haben, nämlich Netzneutralität durch eine ganze Subkonferenz, die freundlicherweise von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wurde, wo wir halt Flugkosten bekamen, um mal aus verschiedenen Ländern Experten einzuladen. Und Open Data, Open Government, wo wir so einen kleinen Schwerpunkt an dem Freitag hatten und noch am Wochenende den Open Hack Day, der erstmalig stattfand und wo so 60 Open Data Aktivisten zusammenkamen, um mal miteinander zu hacken und sich auszutauschen und generell zu vernetzen. Ja, und was vielleicht nicht so ganz so schön war, aber lustige Folgen hatten, war halt der Vulkanausbruch am letzten Donnerstag oder Mittwoch oder wann er kam. Das halt dazu führte, dass so einige Sprecher ausgefallen sind, unter anderem einen, auf den ich mich sehr gefreut hatte und wo ich monatelang hinterher war, nämlich Simon Rogers vom British Guardian. Also eine quasi klassische Zeitung mit einem sehr guten Online-Angebot, die sehr viel mit Open Data und Crowd-Journalism herumexperimentieren. Und der konnte halt leider nicht kommen, weil er einfach nicht wegfliegen konnte und es gab auch keine Züge mehr, die nach Berlin kamen. Und Donnerstagabend in Berlin auch nichts mehr wegflog, führte das halt zu dieser unerwarteten Situation, dass einige Sprecher nicht mehr wegkamen und quasi eine Woche Berlin-Urlaub angehängt haben. Davon sind jetzt noch, also ganz wenige sind noch da. Eben gab es hier nebenan noch eine Skype-Schaltung zu einer US-Uni zum Thema International Telecommunication Law, wo Marvin Amori, der zur Netzneutralität geredet hat, quasi von hier aus seine Klasse in den USA unterrichtete über Skype.
So ist das im 21. Jahrhundert. Ja. Da gibt es keinen frei, wenn der Referent nicht kommen kann.
Genau. Und aber so hatten wir diese Woche noch Zeit, verschiedene Referenten, von denen wir eigentlich dachten, dass sie schon lange weg sind und wir sie vielleicht die wiedersehen, nochmal ausführlich für den Netzpolitik-Podcast zu interviewen. Die kommen dann so in den nächsten 2-3 Wochen online. Da gab es dann unter anderem mit einem indischen Forscher ein sehr schönes, einstündiges Interview über Nishan Shah. Genau, vom Center for Internet and Society in der Universität Bangalore. Also da haben wir eine Stunde lang über Indien geredet, Internetnutzung und wie reagiert eigentlich so die indische Bollywood-Industrie auf das Internet, was sagt die indische Musikindustrie und über andere Vorstellungen von Privacy und Datenschutz und generell, ja, wie sieht das eigentlich mit Netzpolitik in Indien aus und wie lebt es sich in so einem riesigen Staat mit 1,3 Milliarden Einwohnern, wo es mehr Bundesstaaten als in Europa gibt und 16 verschiedene Sprachen und ein noch krasseres Arm- und Reichgefälle als bei uns. Ja, und das ist halt ein sehr interessanter Podcast geworden. Ein anderer Podcast, den wir auch noch releasen, ist mit Rob McKinnon, der einen Einführungsvortrag über Open Data und Open Government gehalten hat, aus London stammend, über genau Open Data, Open Government und dann,
ja, der auch mit MySociety viele Projekte macht, um Bürgerbeteiligung herzustellen.
Genau, also da ging es halt um Transparenz und Transparenzprojekte weltweit. Und ja, mit Marvin Amori habe ich auch noch circa ein schöniges Interview über Netzneutralität in den USA gemacht und generell Netzneutralität, worum geht's und wie ist die US-Debatte verlaufen. Also Marvin war da für Free Press, eine ziemlich große Bürgerrechtsorganisation, quasi einer der entscheidenden Anwälte an der Front und hat da unter anderem den Comcast-Fall verhandelt, wo halt die US-Regulierungsbehörde FCC Comcast quasi dazu verpflichtet hat, eine BitTorrent-Drosselung aufzuheben, was aber jetzt dann vor 2 Wochen von einem US-Gericht wieder aufgehoben wurde, der das halt sagte, die Regulierungsbehörde darf den Providern gar keine Regulierungsvorschriften machen. Und also die ganzen Hintergründe dazu. Ja, die ganzen Hintergründe, was das genau bedeutet, wie das alles so abgelaufen ist und was wir halt quasi für die deutsche und europäische Netzneutralitätsdebatte davon lernen können, das gibt es dann halt auch nächste oder übernächste Woche.
Zu den Mitschnitten und so weiter. Ich hatte jetzt gesehen, schon mal eine erste Version der Audiospur ist zumindest online
von den Vorträgen. Ja, wir haben 71 Vorträge in den 3 großen Sälen mitgefilmt. Da haben wir diese Woche irgendwie 17 GB Flash-Dateien bekommen und die haben wir zumindest alle schon mal in MP3 umgewandelt und auf den Netzpolitik-Server gepackt. Die kann man sich alle schon runterladen. Das werde ich auch noch machen, um all die Vorträge nachzuholen, die ich mir nicht anschauen konnte. Da gibt es eine ganze lange Liste, was mich interessiert. Und ich glaube, so 30 Stück sind schon bei YouTube hochgeladen. Der Rest kommt übers Wochenende. Das ist halt immer so ein Problem, wenn man hier kein VDSL hat und irgendwie mit 15 Leuten im Büro sitzt, die alle irgendwie über die 1 Megabit Upload DSL-Leitung reingehen wollen. Der Rest kommt auch noch bei YouTube und danach schauen wir halt mal nächste Woche, wie kriege ich das jetzt alles in ein anderes Format umgewandelt, was ein bisschen freundlicher als Flash ist und wie kriegen wir halt dann die 17 oder 20 Gig oder was dabei herauskommt, ins Netz hochgeladen. Aber das Ziel ist halt auch, alle zum Download anzubieten, über YouTube quasi als Videoplattform hinaus.
Aber die ersten Schmankerl sind auch schon online, also zu WikiLeaks, der Daniel Schmidt.
Ja, also auf YouTube sind schon knapp 30 Videos online.
Okay.
Das ist und der Rest kommt halt jetzt übers Wochenende, dass ich zu Hause den Rechner durchlaufen.
Okay. Genau, und dann gab es ja noch ein paar Interviews auf der Veranstaltung vom DCTP-Verlag. Die haben ja auch noch ein paar interviewt, im Netzpolitik-Blog entsprechend verlinkt.
Genau, das also, es gibt Unmengen an Dokumentationen. Wir müssen das alles noch aufarbeiten. Es gibt gefühlt irgendwie 1000 Blogartikel über die Republika. Da haben wir zumindest auch noch die Motivation, die auch noch alle in eine lange Liste zu bringen. Mal gucken, wie lange meine Mitarbeiter darauf noch Lust haben. Einen Pressespiegel haben wir zumindest mal gemacht und ja, also es gibt auch, ich glaube, wir haben allein 3000 Bilder in unserem Flickr-Pool und es ist auf jeden Fall die bestdokumentierte Republika aller Zeiten.
Alles klar. Ja, vielleicht noch ein paar kurze Links. Es gab ein schönes Video noch, Cleanternet.
Ja, Alexander Lehmann, der Du bist Terrorist und Rette deine Freiheit, diese beiden schönen Animationsfilmchen gemacht hat, hat jetzt in Zusammenarbeit mit dem AK Zensur für die europäische Zensilia Netzzensurdebatte ein kleines Aufklärungsvideo gemacht. Cleanternet.org ist die Kampagne für Cleaner and Safer Internet in Europe und in 2,5 Minuten wird halt recht anschaulich quasi, leicht ironisch verpackt erklärt, dass die Vorhaben der EU-Kommission, quasi sowas wie hier in Deutschland beim Zugangserschwerungsgesetz damals schon diskutiert, einzuführen, dass das halt kompletter Unsinn ist und dass es eigentlich, dass wir hier da Netzzensurinfrastruktur richten, wie sie andere Länder schon haben und gegen Meinungsfreiheit einsetzen.
Dann gab es noch einen Internet-Chat bei der Tagesschau mit unserem Innenminister, der auch da nochmal hat fallen lassen, dass löschen statt sperren kein entweder oder für ihn sein muss, sondern er auf jeden Fall irgendwie immer auch alle Maßnahmen im Visier sieht. Der rudert auch hin und her gerade.
Ja, da war ich ein bisschen verwundert. So. Also er hat schon zweimal eingeladen zu so einer Perspektiven deutscher Netzpolitik Diskussionsrunde, wo ich auch beide Male dabei war und wo wir verschiedene Sachen diskutiert haben und wo er immer so sich sehr moderierend gab und immer so eher den Zuhörer gab, der noch irgendwie von beiden Seiten was lernen will. Und jedes Mal, wenn er sich dann öffentlich äußert und eine neue Netzpolitik ankündigt, dann erklärt er gleichzeitig, dass irgendwie Löschen statt Sperren jetzt doch nicht so eine gute Idee ist und dass die Vorratsdatenspeicherung unbedingt wieder her muss. Und da fragt man sich natürlich, hallo, wo ist hier was Neues? So, das sind genau dieselben Sachen, die deine Vorgänger auch gesagt haben, wenn auch nicht so, ganz so charmant, aber charmant sein reicht halt nicht, um unsere Zustimmung zu bekommen. Wir wollen eine andere Netzpolitik, wir wollen eine bürgerrechtsfreundliche Netzpolitik und dazu gehört auf jeden Fall die beiden No-Gos, Vorratsdatenspeicherung geht gar nicht und die Einführung einer Netzzensurinfrastruktur auch für hehre Ziele geht auch überhaupt gar nicht. Und ohne diese beiden Sachen kriegt halt die Bundesregierung keine Zustimmung für ihre neue Netzpolitik. Oder sagen wir mal mit diesen Sachen.
Ja, klar. Ja, sonst noch letzter Punkt. Es gab einen Arte-Film über Blogger und Internetfreaks. Hast du den gesehen?
Ja, habe ich mir heute Nacht angeguckt. Zum Schluss bin ich beinahe eingepennt. Ja, ist ganz nett gedreht, aber verspricht nicht so ganz, ist nicht so, wie es einem versprochen wird. Also man dachte dann schon, man guckt sich das Ganze mal an. Und vielleicht geht es ja richtig so um Blogger und so weiter. Das ist eine französische Produktion und die haben halt verschiedene Blogger interviewt, die kannte ich größtenteils gar nicht, oder so Leute wie Loïc Lemur aus Frankreich. Und eigentlich ging es nicht wirklich um Bloggen und wie verändert Bloggen etwas, sondern es ging um Narzissmus. Menschen stellen sich im Netz dar und dann haben sie halt Robert Scroble immer und Loïc Lemur, so zwei riesige Selbstdarsteller, die überall mit der Kamera rumlaufen und sich filmen, wie cool sie sind, irgendwie die ganze Zeit interviewt und eigentlich drehte sich alles nur darum, dass Menschen halt sich die ganze Zeit irgendwie im Netz darstellen und ein Publikum finden, anstatt irgendwie ja quasi über diese Kulturrevolution oder diese Kulturwandel und Medienwandel zu berichten, was ich mir eigentlich darunter vorgestellt hatte. Aber es ist halt ganz nett. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es zum Einschlafen gut ist, weil ich war echt müde, aber ich war halt schon, ja, ich hatte halt ein bisschen eine andere Sache erwartet, als irgendwie so sich an Netznarzissmus irgendwie heranzugeben und die ganze Zeit irgendwelche Selbstdarsteller nur drin zu haben. Also einziger positiver Person war Florian Kramer, so ein Medientheoretiker hier aus Berlin, aber der sitzt halt meistens, glaube ich, in den Niederlanden. Den haben sie halt immer so aus für die Medientheorie da noch herangezogen. Aber sonst, also die ganzen Selbstdarsteller da, folge ich nicht. Muss ich auch nicht wissen, was sie so machen. Und die sollte man jetzt auch nicht unbedingt als Beispiel nehmen, wie halt die ganze Gesellschaft das Internet nutzt.
Naja, auf jeden Fall vielleicht nochmal eine schöne Charakterisierung gewisser Blogger-Typen, wenn man so will.
Aber ja, also ganz gewisser, aber macht er halt den, sozusagen die Werbung macht den Eindruck, es geht um Blogs generell und es ging halt nur um Selbstdarsteller.
Aber Sascha Lobo war nicht mit dabei,
oder? Nee, es war halt eine französische Produktion, okay. Sonst wäre er garantiert dabei gewesen.
Okay, verstehe. Ja gut, dann soweit, oder? Fällt dir noch ein Thema ein, was wir jetzt übergangen haben?
Ja, wir haben ja ganz viel geredet. Also allzu lang sollten wir es ja auch nicht machen. Und könnten höchstens noch mal nachfragen, wieso das Feedback ist. Interessiert das überhaupt jemanden, wenn wir hier so einmal die Woche, also wenn wir es überhaupt schaffen, weil ich bin nicht jeden Freitag da und Wetter auch nicht, hier so quasi ins Internet reinsprechen und so einen Wochenüberblick geben und nochmal alles so zusammenfassen, was so passiert ist?
Ja. Also, würden wir gerne wissen. Ich würde auch eher sagen, so alle 1 bis 2 Wochen könnte man sich schon so realistisch dann eher vornehmen.
Wir machen es eigentlich einfach immer, wenn wir Zeit haben, freitags.
Wenn es euch gefällt, ist das ein Format für euch, das nochmal als Frage zum ersten Piloten.
Ja.
Dann ab in die Sonne.
Ja, danke fürs Zuhören. Tschüss.